Wolfsblut, der Podcast. Tierisch echte Geschichten mit Franziska Knabenreich. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfsblut. Ich bin Franziska Knabenreich, eure Gastgeberin, Autorin und Moderatorin. In dieser monatlichen Sendung lade ich spannende Persönlichkeiten ein, um mit ihnen über faszinierende Geschichten rund um das Thema Tiere zu sprechen. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, sei es Spinnendompteure, Dinosaurier-Experten, Pferdeflüsterer oder Artenschützer. Bei Wolfsblut – Tierisch echte Geschichten geht es nicht nur um unser Miteinander mit Tieren, sondern auch um den wichtigen Artenschutz und darum, wie wir unser Zusammenleben mit den Tieren auf unserem Planeten verbessern können. Seid dabei, lernt Wissenswertes über verschiedene Tierarten und lasst euch in die faszinierende Welt der Tiere entführen. Na, habt ihr erkannt, um welches Tier es heute geht? Richtig, es geht um Schlangen, aber nicht nur. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt von Schlangen und Spinnen ein. Zwei Lebewesen, die oft mit Mythen und Ängsten behaftet sind. Viele Menschen schrecken vor ihnen zurück, inklusive mir übrigens, nicht nur wegen ihrer ungewöhnlichen Erscheinung, sondern auch aufgrund von Geschichten über gefährliche Bisse oder tödliche Begegnungen. Doch hinter diesen Mythen steckt viel mehr. Schlangen und Spinnen sind unglaubliche Kreaturen, die eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem spielen. Sie sind Meister der Anpassung und haben sich im Laufe der Evolution auf unterschiedlichste Weisen entwickelt. Von der Fähigkeit der Spinnen, kunstvolle Netze zu spinnen, bis hin zur beeindruckenden Tarnung von Schlangen. Diese Tiere sind nicht nur faszinierend, sondern auch äußerst wichtig für die Balance der Natur. In der heutigen Sendung werden wir die häufigsten Mythen über Schlangen und Spinnen entlarven, Ängste der Menschen verstehen und entdecken, warum wir diese Tiere schützen sollten. Begleitet uns auf dieser spannenden Reise und lernt, dass wir vor Schlangen und Spinnen keine Angst haben sollten. Lilith Wytig, bekannt für ihren TikTok-Kanal Lilith's Colorful Garden, ist eine leidenschaftliche Tierliebhaberin und Expertin für Schlangen und Spinnen. Sie teilt ihr Wissen und ihre Faszination für diese oft missverstandenen Tiere in unterhaltsamen und lehrreichen Videos. Durch ihre Erfahrungen in der Haltung und Pflege von Schlangen und Spinnen fördert sie das Verständnis und die Wertschätzung für diese Kreaturen, während sie gleichzeitig das Bewusstsein für ihren Schutz steigert. Herzlich willkommen, liebe Lilith von Lilith's Colorful Garden.
Hallo Franzi.
Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Kleiner Spoiler vorneweg. Ich bin eine Riesenspinnenphobikerin. Und der Grund, warum ich heute hier sitze, ist, wir versuchen, ob ich eine Spinne von dir auf die Hand.
Du schaffst das.
Ja, meinst du?
Ja.
Also mein Puls ist jetzt, guck mal, alleine, wenn ich nur dran denke, ist der schon auf 95 jetzt hochgegangen. Ich habe nämlich ein kleines Selbstexperiment, ich habe Pulsmessgerät mitgenommen. Aber dazu mehr später. Liebe Lilith, du bist ja eine wahnsinnig tolle, kann ich sagen, Persönlichkeit, eine tolle Frau. Du machst wahnsinnig geilen Content zum Thema Schlangen. Und
vielen Dank.
Und ich hatte das große Glück und bin dir sehr dankbar dafür, dass du mich in dein Haus gelassen hast und dass du mir die letzten Stunden sehr viel hier gezeigt hast zu den Tieren, sehr viel erklärt hast. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Und die Lilith hat sich sogar beißen lassen von der Schlange. Du bist so verrückt. Dein Lieblingstier, hast du mir verraten, ist den Schlangen.
Ja.
Und da du dich ja nicht festlegen wolltest auf eine bestimmte Schlange, haben wir die Schlange als Tier des Monats, und zwar die haitianische Boa. Die ist nämlich eine sehr gefährdete Art. Und wir stellen euch die haitianische Boa jetzt mal vor.
Erstens, die Kunst des Versteckens. Die haitianische Boa ist ein Meister im Versteckspiel. Sie kann sich so gut tarnen, dass du sie wahrscheinlich in deinem Kleiderschrank suchen würdest, während sie gemütlich in einem Baum sitzt und den ganzen Spaß beobachtet. Vielleicht sollten wir ihr einen Preis für beste Tarnung verleihen. Zweitens, die Gourmetschlange. Diese Boa hat einen exquisiten Geschmack, wenn es um ihr Essen geht. Sie liebt es, sich mit Nagetieren und Vögeln zu verwöhnen. Eine echte Feinschmeckerin. Man könnte sagen, sie ist die Köchin des Dschungels, die ihre Beute nicht nur mit einem guten Umarmungskochstil zubereitet, sondern auch mit viel Liebe und Geduld. Drittens, die Familienbande. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlangen bringt die haitianische Boa lebende Nachkommen zur Welt, anstatt Eier zu legen. Das macht sie zur Supermama der Schlangenwelt. Sie sorgt dafür, dass ihre Kleinen gleich nach der Geburt die Welt erobern können. Keine Zeit zu verlieren. Aber trotz all dieser interessanten Eigenschaften ist die haitianische Boa vom Aussterben bedroht. Ihr Lebensraum schwindet und sie hat mit den Herausforderungen des Menschen zu kämpfen. Es ist an der Zeit, ihr eine Chance zu geben und ihren Platz im Dschungel zu schützen.
So, Lilith, sprechen wir zuerst über Schlangen oder Spinnen?
Such sie aus.
Schlange. Also ich kann ja schon mal ein bisschen vorweg sagen, ich durfte gerade zwei Schlangen von dir anfassen. Was waren das denn für Schlangen?
Also du hast einmal die brasilianische Klappmatte auf dem Arm gehabt, von der du ziemlich beeindruckt warst.
Ja, also Wahnsinn. Also ich war erstmal total erstaunt, dass sie kalt ist. Ich dachte immer, Schlangen sind ganz warm. Und dann hat die einen ganz glatte Schuppen, so fast wie Lack auch schon ein bisschen. Und was mich sehr irritiert hat, wie viel Kraft die hat. Ist eine Schlange, ist das ein Riesenmuskel? Kann man sich das so vorstellen?
Also man sagt das zwar umgangssprachlich so, aber tatsächlich besteht auch eine Schlange aus ganz vielen einzelnen Körperbereichen und Teilen und auch aus verschiedenen Muskelgruppen.
Wie viele verschiedene Schlangenarten hast du denn?
Es sind über ein Dutzend.
Okay, und was ist deine Lieblinge? Hast du ein Tier, wo dir besonders... Oh, ich sehe jetzt gerade hier diese Spinnenhaut auf dem Tisch. Ich bin abgelenkt. Hast du ein Tier, wo du eine besondere Bindung zu hast?
Also man hat natürlich immer so den einen oder anderen. Ich würde jetzt nicht sagen Liebling, aber halt ein Tier, das einem dann doch nochmal besonders nahe geht und einen besonderen Platz im Herzen hat. Und bei mir ist das unter anderem Abigail, meine Monokelkobra. Die hast du ja auch schon gesehen.
Ja.
Und die hat ja auch eine sehr besondere Geschichte hinter sich, weil sie letztes Jahr über eine Beschlagnahmung, bei der ich halt auch vor Ort dabei war, zu mir kam und in einem wirklich miserablen Zustand war und auch ganz schrecklich gehalten wurde leider. Und das nicht wenige Jahre. Also sie ist 2009 geschlüpft und seitdem musste sie das ertragen bis letztes Jahr. Und ich habe sie dann erstmal nach der Beschlagnahmung mit zu mir genommen und wieder ein bisschen gepäppelt und gehegt und gepflegt, so wie sich das für sie eigentlich gehört. Und sie ist natürlich ein kleiner Schatz bei mir.
Ja, aber sie ist ein bisschen verhaltensauffällig, ne?
Geworden. Ja,
sie ist schlechte Haltung.
Sie zeigt tatsächlich pathologisches Verhalten durch diese Haltung. Also man muss sich vorstellen, sie war in einem Terrarium eingesperrt, das noch nicht mal die Hälfte ihrer Körperlänge hatte. Und das war halt auch sehr unhygienisch, das kommt natürlich noch dazu. Und hatte dort nur diese eine Höhle, in die sie gerade so reingepasst hat. Eigentlich ist sie da schon längst rausgewachsen gewesen. Und das Verhalten zeigt sie halt auch heute noch, dass sie gar nicht weiß, dass sie sich ausstrecken kann und darf. Und dass sie sich immer in das kleinste Versteck zurückzieht und da auch fast gar nicht rauskommt.
Wenn man eine Schlange halten möchte. Also ich bin jetzt total angefixt von Schlangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir gerne, ob ich mir jetzt alle anschnappen würde. Aber was sind denn die größten Do's and Don'ts, die man in der Schlangenhaltung machen sollte oder nicht machen sollte?
Also das größte Do ist natürlich sich informieren, wie bei jedem Tier sonst auch. Aber man sollte sich ganz viel informieren und vor allen Dingen vor der Anschaffung. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man jetzt richtig Lust darauf hat und am liebsten sofort losstürmen möchte. Aber man sollte sich halt vorher wirklich gut überlegen, welche Art es denn werden soll, weil viele Schlangen werden gut über 20 Jahre alt und idealerweise hat man das Tier natürlich auch so lange. Das ist ein gutes Stück Verantwortung und das ist eine lange Zeit.
Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es Zoofachgeschäfte oder Schlangenverkäufer gibt, die sogenannte Anfängerschlangen verkaufen. Erzähl mal was.
Richtig. Ich bin ja mit dem Wort Anfängerschlange so ein bisschen auf Kriegsfuß und thematisiere das auch immer mal wieder auf meinem Kanal, weil das Wort richtet für mich ganz viel Schaden an. Weil das Wort steht nicht mehr dafür, dass ein Tier anfängerfreundlich ist, was durchaus einige Arten sein können. Aber Anfängerschlange impliziert immer, dass das Tier nicht viel Aufwand macht, nicht viel Arbeit macht. Man muss sich nicht viel drauf vorbereiten, man muss sich nicht viel drum kümmern. Und das schadet dem Tier natürlich immens, denn auch diese einfacheren Arten, die halt als solche Anfängerschlangen bezeichnet werden, haben die gleiche Pflege, die gleiche Hingabe und Faszination von ihrem Halter verdient.
Und jede Schlangenart ist ja auch, je nachdem, wo sie herkommt, ne, also wo sie gebürtig oder wo sie ansässig ist, herkommt, ja auch andere Lebensbedingungen, ne? Und ich glaube, das machen ja auch viele falsch, ne?
Genau, also viele versuchen, das so runter zu reduzieren.
Eine Schlange ist eine Schlange, Terrarium, irgendein Ast rein.
Tschüss. Genau, da gibt's auch ganz tolle Shops, die irgendwelche Anfänger- oder Starter-Sets verkaufen, dann am besten noch mit der passenden Schlange dazu. Und die sind halt standardisiert,
Ja.
Also hast du dann so ein bisschen Kaninchenstreu und einen Ast und eine Höhle und eine Wasserschale und damit soll das Tier dann glücklich werden, dass ein hochkomplexes Lebewesen ist, das auf einen speziellen Lebensraum, auf seinen natürlichen Lebensraum perfekt abgestimmt ist. Und du kannst nicht eine Schlange wie die andere halten. Teils noch nicht mal Unterarten der gleichen Art.
Also ich habe ja bei deinen Terrarien auch gesehen, dass ihr unterschiedliche Temperaturen eingestellt habt.
Genau. Bei uns ist alles, also vieles ist automatisiert, einfach weil das auch für die Tiere wichtig ist, wie Licht und Temperatur. Das sind einfach Parameter, die immer gegeben sein müssen. Und die sind natürlich auf das individuelle Tier beziehungsweise auf die einzelnen Arten abgestimmt, weil die einen brauchen es wärmer, die sitzen in der Wüste und die anderen brauchen es halt ein bisschen kühler. Und ich kann die aus der Wüste nicht kühler halten und ich kann die kühleren Tiere auch nicht so heiß halten wie in der Wüste. Und natürlich Luftfeuchtigkeit und das Ganze drumherum muss auch stimmen.
Wie alt wird denn so eine Schlange?
Also wie gesagt, es gibt viele Schlangen, die gut über 20 Jahre alt werden. Es gibt natürlich auch so ein paar eher kleinere Natternarten, die nur in Anführungsstrichen um die 10 Jahre alt werden. Und es gibt auch wieder Pythons, die werden über 40.
Gibt es ähnlich wie bei Hunden, sage ich mal, dass man halt sagt, ja, der Chihuahua hat die Charaktereigenschaft, der Schäferhund die Charaktereigenschaft. Gibt es sowas bei unter den verschiedenen Schlangenarten auch?
Es gibt tatsächlich Charaktereigenschaften oder ich sag mal Verhaltensmuster, die man den einzelnen Arten zuschreibt, dass die eine Art ein bisschen eine kürzere Zündschnur zum Beispiel hat oder so ein Baumpython es nicht gerne hat, wenn man in sein Terrarium greift. Aber trotzdem hat dann auch genau wie bei Hund und Katze jedes einzelne Tier nochmal seinen ganz eigenen Charakter.
Ich habe ja das Gefühl, dass die Terroristik und das Schlangen und Spinnen sich zu Hause halten in den letzten Jahren mehr geworden ist. Wie betrachtest du das?
Also ich freue mich natürlich auf der einen Seite sehr darüber, wenn sich mehr Leute für diese Tiere begeistern und interessieren und auch wenn sich Leute dafür interessieren, so ein Tier bei sich zu Hause zu halten, ist das per se erstmal eine gute Sache. So, wenn sich Leute für das interessieren, was mich begeistert. Aber natürlich muss man immer hinterfragen. Wie bei jeder anderen Tierhaltung muss man hinterfragen, warum möchte jemand das Tier bei sich zu Hause halten? Und es gibt halt leider auch den Personenschlag, der sagt, ja, ich möchte mir gerne was Exotisches, was Cooles zu Hause halten. Ich habe eine große Schlange, die frisst riesige Ratten, die ist so böse und gefährlich.
Ja.
Und das ist natürlich keine Haltung, die wir befürworten können und auch keine Haltung, die ich gut finde.
Auch Schlangen, die außerhalb ihres Terrariums leben, ne? So mit dir auf der Couch liegen, abends im Fernsehen gucken.
Genau.
Also das ist eine Schlange wahrscheinlich auch nicht machen, ne?
Eine Schlange liegt nicht abends mit dir kuschelnd auf der Couch und guckt Fernsehen. So ungern, dass einige Leute da draußen vielleicht hören wollen, das ist Vermenschlichung, die dem Tier vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt schadet, aber sie nützt ihm auch nicht. Und ja, es gibt Leute, die denken, die Schlangen brauchen irgendwie Auslauf und lassen die dann durch die Wohnung riechen. Ja, tatsächlich. Aber das hat natürlich nichts mit Terroristik und mit artgerechter Haltung zu tun.
Ja. Du hast ja auch Giftschlangen.
So. Ja, so ein paar.
Also ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt plaudern. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ich durfte ja auch die ein oder andere Schlange tatsächlich in die Hand nehmen. Und dann hast du angefangen, eine Giftschlange rauszuholen und da ist bei mir direkt der Puls. Also ich habe, obwohl ich ja weiß, du bist Profi und du weißt, wie man mit diesen Tieren umgeht und Do's und Don'ts, aber trotzdem, ich stand ein paar Meter, hatte Sicherheitsabstand. Weil du mich natürlich vorher auch schön gebrieft hast, ne? Und du hast ja auch die Verpflichtung als, ich sag mal, verantwortungsvolle Giftschlangenbesitzerin, deinem Besuch zu sagen, pass mal auf, so und so musst du dich verhalten.
Genau.
Aber trotzdem, mein Herz, das hat für dich mitgeschlagen, glaube ich. Ich war so aufgeregt, als du eben diese Giftschlangen auf deinem Haken hattest. Bist du denn selber, also fühlst du dieses Adrenalin überhaupt noch?
Nein. Also ich habe tatsächlich keinerlei Aufregung in mir in dem Moment, nur Konzentration auf mich und auf das Tier und gegebenenfalls auf meinen Besuch, wenn jetzt zum Beispiel du dabei bist. Und das war natürlich am Anfang anders. Ich habe ja auch mal angefangen und habe angefangen zu lernen. Und je mehr ich über die Tiere wusste und je mehr ich ihre Verhaltensweisen beobachtet und am eigenen Leib in der Arbeit mit den Tieren erfahren habe, umso schneller und mehr hat sich das gelegt.
Was hast du denn für Fehler gemacht? So rückblickend betrachte.
Naja, man könnte das jetzt als Fehler bezeichnen, dass ich ganz am Anfang mal von einer Giftschlange gebissen wurde.
Okay. Hast du die Schlange noch?
Leider nicht mehr im lebenden Zustand.
Ja.
Nein, ich habe ihm natürlich nicht den Hals rumgedreht, dafür, dass er mich gebissen hat. Da konnte er überhaupt nichts für. Das ist immer die Schuld des Halters oder der Person. Aber er war leider krank. Also er kam auch schon krank zu uns. Es war eine westliche Buschviper. Und bei der medizinischen Behandlung kam es auch zu dem Biss. Und leider ist er ein paar Tage, nachdem er mich gebissen hat, trotz medizinischer Behandlung auch verstorben.
Was passiert denn, wenn dich eine Giftschlange beißt? Also gehst du da zum Hausarzt und sagst, mich hat hier eine Viper gebissen. Hast du Schlangen gegen Gift im Kühlschrank liegen?
Nein, wir haben kein Gegengift im Kühlschrank liegen. Du kannst gerne nachgucken. Da findest du viele leckere Sachen, aber kein Gegengift.
Aber man muss sich ja schützen als Giftschlange.
Genau. Ne? Also natürlich ist die Vorsicht der beste Schutz. Aber dazu gehört natürlich auch, was passiert, wenn dann doch mal was passiert. Und da ist es ganz einfach so, in Deutschland darfst du als Privatperson gar kein Gegengift zu Hause haben. Davon abgesehen, dass es nicht möglich wäre, weil es wahnsinnig teuer und schwer zu lagern ist. Mhm. Aber da gibt es so eine ganz tolle Erfindung, die nennt sich Serum Depot Deutschland.
Okay, mir nie gehört.
Das ist quasi ein Verein. Dort wirst du als verantwortungsvoller Giftschlangenhalter Mitglied und zahlst einen Mitgliedsbeitrag. Das kann man sich quasi wie so eine Zusatzversicherung vorstellen. Denn denen sagst du dann, hey, ich halte die Kobra und die Klapperschlange. Und dann gucken die, dass sie das Gegengift dafür besorgen und in deiner Nähe in einer Klinik einlagern. So, das sollte was passieren, das eben schnell genug bei dir ist.
Und wenn jetzt deine Giftschlange krank wird, gehst du ja nicht zum Tierarzt um die Ecke wahrscheinlich, ne? Gibt es spezialisierte Tierärzte?
Es gibt leider viel zu wenige spezialisierte Tierärzte für Reptilien allgemein. Und von denen wiederum nur eine Handvoll, die auch Giftschlangen behandeln. Das ist natürlich auch etwas, das man sich unbedingt vorher überlegen muss, auch bei einer ungiftigen Schlange. Denn auch der normale Tierarzt, der Hund, Katze, Maus behandelt, der wird nicht unbedingt Reptilien behandeln oder kann das auch nicht unbedingt. Denn das ist nur ein ganz winzig kleiner Teil des Studiums. Und dafür brauchen auch Tierärzte spezielle Fort- und Weiterbildungen. Und das macht natürlich nicht jeder.
Gibt es eine spezielle Schlangenkrankheit oder eine übliche, also was so die häufigste Krankheit bei Schlangen ist?
Also das Allerhäufigste, wofür man aber zum Glück auch nicht unbedingt einen Tierarzt braucht, sind Schlangenmilben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Flöhe beim Hund. Richtig nervige, lästige, kleine Parasiten. Das kann man aber tatsächlich sehr gut mit freiverkäuflichen Insektiziden behandeln. Da muss man natürlich auch die korrekte Herangehensweise beachten, sodass man dem Tier nicht schadet. Aber das kann man sehr gut ohne Tierarzt behandeln. Ich glaube, die häufigsten Sachen, die beim Reptilientierarzt vorgestellt werden, sind bei insektenfressenden Reptilien Kalziummangel und bei Schlangen Atemwegsinfektionen.
Weil die mit dem Klima hier nicht zurechtkommen oder wie?
Weil Leute Fehler in der Haltung machen.
Okay.
Tatsächlich. Die Atemwege von einer Schlange sind generell sehr anfällig. Je nach Art variiert das natürlich auch wieder. Und wenn man dann halt teils auch nur kleine Fehler in der Haltung hat, dann reagieren die Tiere halt mit so einer Atemwegsinfektion.
Wie viele Schlangenarten gibt's denn?
Es gibt aktuell über 3000 bestimmte Schlangenarten.
In Deutschland gibt es aber keine Giftschlangen, oder?
Es gibt in Deutschland zwei giftige Schlangenarten, ja, die Aspisviper und die Kreuzotter. Die sind aber nicht in ganz Deutschland verteilt, also die gibt es nur punktuell. Und bei Schlangen ist es generell so, egal ob giftig oder ungiftig, bevor du sie siehst, hat sie dich schon 10-mal gesehen und hat sich auch schon verkrümelt.
Aber du hast mir ja eben bei einer Schlange, war das bei der Kobra, die Zähne mal gezeigt, ne?
Das war bei der Klapperschlange, ja.
Bei der Klapperschlange. Leute, ich habe, also völlig fertig mit den Nerven. Ich meine, du bist ein Profi, aber für mich wirklich, das ist ja das erste Mal, dass ich so einen engen und nahen Kontakt mit Schlangen generell habe. Und weil sonst, ganz ehrlich, wo siehst du eine Schlange im Zoo? Beim Ausreiten habe ich mal eine Natter gesehen, aber so, ja. Und wenn du in den Zoo gehst, dann sind die ja auch leider Gottes nicht so artgerecht oft gehalten. Ne? Das habe ich vorhin zu dir gesagt, dass deine Terrarien ganz anders aussehen als die in einem Zoo.
Genau. Meine Terrarien sehen anders aus als die im Zoo, weil ich einen anderen Fokus habe als der Zoo. Der Zoo hat natürlich auch den Auftrag, artgerecht zu halten, aber verfolgt natürlich auch den Auftrag bzw. das Interesse, dass die Besucher was sehen. Dass die Besucher was von dem Tier mitbekommen und ja, was geboten bekommen für ihren Eintritt und möglichst auch wiederkommen und einen positiven Eindruck haben. Und das hast du natürlich nicht, wenn du jetzt so ein zugewuchertes Terrarium hast, wie du sie bei mir gesehen hast und das Tier sich super gut verstecken kann. Und da den Mittelweg zu finden als Zoo ist sehr schwer. Das kann ich mir auch persönlich sehr gut vorstellen tatsächlich, dass es sehr schwierig sein kann. Und ja, viele Zoos scheitern da dran dann. Und dann hast du halt sehr karge, sehr kläglich eingerichtete Terrarien und die Tiere sitzen da so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller.
Ja, ihr lieben Zoodirektoren von Deutschland, wenn ihr Unterstützung braucht, könnt ihr euch gerne bei Lilith melden. Du könntest auch einen Zoo beraten, oder, was das angeht?
Mit Sicherheit. Mir würde mit Sicherheit auch bei jedem Zoo was einfallen, was man noch anders machen könnte oder wie man was auch gestalten könnte. Das wäre für mich mit Sicherheit auch interessant, mit der Hintergrundüberlegung, dass man halt Publikum hat.
Und du bietest oder du machst ja auch wie so ein Paragraph 11.
Genau, ich bin Sachkundeprüferin.
Sachkundeprüferin, warum fällt mir dieses Wort innerlich ein? Verstehe ich nicht.
Weil es ein furchtbares Wort ist.
Du bist Sachkundeprüferin für
Terroristik,
das heißt nicht nur Schlangen und Spinnen.
Sondern allgemeine Terroristik. Das bedeutet, wir haben drei Hauptkurse, die wir anbieten. Das ist einmal der kleine Sachkundenachweis Terroristik, nenne ich es mal, und dann der große. Das ist einmal der kleine, es richtet sich eher an Privatpersonen. Und der große wird auch umgangssprachlich Paragraph 11 genannt, weil er für gewerbsmäßige Halter, also vor allen Dingen Züchter ist. Dann haben wir noch den zusätzlichen dritten Kurs, das ist der für Gefahrtiere, also für zum Beispiel Giftschlangen oder auch Krokodile.
Giftschlangen, wenn man sich eine Giftschlange hält, das muss man ja melden, ne?
Das kommt drauf an, tatsächlich. Wow. Das kommt auf sein Bundesland an.
Ah, da haben wir es wieder, der Föderalismus. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das in manchen Bundesländern nicht melden muss. Also ich meine, das ist doch, nehmen wir mal an, die entwischt.
Das ist leider tatsächlich, ist Deutschland da ein sehr großer Flickenteppich. Ich kritisiere das auch regelmäßig tatsächlich, weil wir haben 16 Bundesländer. Und das bedeutet, wir haben 16 einzelne Regelungen, Verbote oder halt auch gar nichts.
Okay.
Und in den Bundesländern, wo wir gar nichts haben, dazu zählt zum Beispiel Rheinland-Pfalz, da kannst du dir deine Giftschlange einfach so halten. Du musst die nicht melden, du musst niemandem Bescheid sagen. Und dann ist das Geschrei groß, wenn halt was passiert.
Wenn jetzt ein Politiker, ein sehr wichtiger Politiker zu dir kommen würde und würde sagen, hey Lilith, lass uns doch mal gemeinsam ein Gesetz zu diesem Thema erarbeiten. Was wären da ganz oben auf der Liste?
Das wäre ein absoluter Traum erstmal, weil uns selten von der Politik zugehört wird.
Was ist das Thema? Chaos weiß man ja nicht, ne?
Und ganz oben auf der Liste wäre eine Erlaubnispflicht. Also es wäre tatsächlich, wir sprechen jetzt von Gifttieren.
Ja.
Und da wäre mein großer Wunsch tatsächlich eine Erlaubnispflicht. Beziehungsweise man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wenn du das Tier halten willst, brauchst du eine Genehmigung. Ohne diese Genehmigung darfst du das Tier nicht halten. Das hat einfach den Hintergrund, dass das nochmal was anderes ist. Du kannst nicht sagen, dass eine Klapperschlange zu halten ist das gleiche wie eine kleine süße Kornnatter. Es ist eine hochpotente Giftschlange. Das Interesse daran ist berechtigt, diese Tiere zu halten. Du hast sie bei mir gesehen. Sie sind wunderschön. Sie sind faszinierend.
Ja, Wahnsinn. Ich bin ganz.
Aber wenn man eben so ein Tier mit so einem Potenzial hält, dann sollte man bestimmte Regeln einhalten müssen. Ich würde mir wünschen, dass das von sich aus funktionieren würde, dass sich alle Menschen da von sich aus dran halten würden und das freiwillig machen würden, weil man das eigentlich ja mit dem gesunden Menschenverstand begründen können sollte.
Ja.
Dass man halt vorsichtig ist, dass man Terrarien abschließt, dass man die Räume sichert und das alles. Aber das funktioniert halt leider nicht immer. Und deswegen wäre mein großer Wunsch tatsächlich, dass das einheitlich idealerweise noch über ganz Deutschland, damit wir nicht diesen Flickenteppich haben, gescheit geregelt ist. Und gescheit ist halt kein Verbot, sondern eine Erlaubnispflicht.
Was fasziniert dich denn so an Schlangen?
Schlangen sind halt komplett anders als eigentlich fast alle anderen Tiere. Ich meine, sie haben ja keine Gliedmaßen. Und ich finde sie wunderschön. Jede einzelne Art, die ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, nicht nur die ich halten durfte, sondern auch die ich so kennenlernen und sehen durfte, ist auf ihre eigene Art und Weise wunderschön und einzigartig. Sie sind, wie gesagt, perfekt an ihre Lebensweise, an ihr Habitat angepasst und unglaublich gute Jäger. Und sie haben viel mehr Persönlichkeit und auch Intelligenz als die allermeisten Menschen ihnen zuschreiben würden.
Das habe ich ja jetzt auch schon gemerkt, als wir jetzt so ein bisschen hier durch dein Haus gelaufen sind und die ein oder andere Schlange. Also wir haben ja fast jedes Tier besprochen, würde ich mal sagen. Und also die eine ist so ein bisschen entspannter und neugieriger. Dann die andere, die Baumnatter. War das die Baumnatter, diese grüne?
Ja, du meinst den Baumplüton.
Ja.
Der mich gebissen hat.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Der war so ein bisschen aggro unterwegs, ne? Also die sind schon unterschiedlich.
Jede ist auf ihre eigene Art und Weise komplett ein eigener Charakter und hat ganz eigene Eigenschaften, die sie mitbringt. Und nicht nur die einzelnen Arten, sondern halt auch jedes individuelle Tier. Also du kannst nicht sagen, jeder Baumpython ist super aggressiv und hat eine super kurze Zündschnur. Wir haben oben auch einen sitzen, den kannst du ganz problemfrei rausnehmen.
Ja.
Und bei dem anderen solltest du halt besser nicht ins Terrarium greifen, wie wir gesehen haben.
Also ich konnte mir tatsächlich eben angucken, wie die arme Lilith von einer Schlange gebissen wurde. Und die Zähne, die sind ja, das ist ja nie, das kann man nicht sehen, so scharf, so klein und spitz und scharf.
Die sind schärfer als Nadeln. Also die sind perfekter und schärfer gemacht von der Natur, als wir fähig sind, ein Werkzeug herzustellen.
Tun dir denn Schlangenbisse noch weh? Ich habe so das Gefühl, so, ah ja, jetzt hat sie mich halt im Oberschenkel gebissen. Naja, es ist dann halt so.
Also natürlich merke ich das auch. Ich bin ja jetzt nicht schmerzlos.
Aber das ist so wie, ist ähnlich wie bei mir wahrscheinlich mit Hundebissen. Ich bin ja auch schon oft von Hunden gebissen worden. Irgendwann denkst du halt, ja, tut halt ein bisschen weh, aber...
Genau. Und bei Schlangenbissen kommt halt dazu, ganz viel ist dieser Schreckmoment. Also weil die Schlange halt in diesem Moment so schnell vorschnellt und das super schnell geht, dann hast du diesen Druck von diesem Aufprall und ganz wenig ist eigentlich nur dieser eigentliche Verletzungsschmerz, der dann auch zum Schluss übrig bleibt. Wenn du dich dann mal beruhigt hast nach dem Biss, falls du dich erschrocken hast, dann merkst du also, ja, so schlimm ist das halt gar nicht. Oder sind jetzt halt ein paar kleine Pünktchen, die bluten nur ein bisschen und das war's.
Wenn es keine Giftschlange ist, ist ja gut. Wenn es eine Giftschlange ist, wissen wir, rufen wir wo noch mal an?
Beim Serumdepot.
Beim Serumdepot. Und aber auch gleich Krankenwagen erhecken.
Ja, ne? Bitte. Ja. Auf jeden Fall.
Okay. Also ich habe es nicht vor, mich von einer Giftschlange beißen zu lassen. Aber wahnsinnig faszinierend, mal jemanden zu sehen, der A, solche giftigen, hochgiftigen Tiere hält und aber auch weiß, wie man mit denen umgeht. Und du machst es, hast es wirklich mit so einer Leichtigkeit. Du bist halt ein Vollprofi, man merkt das. Du machst es mit einer Leichtigkeit, aber trotzdem hast du einen Fokus, bist total konzentriert. Das sieht so mühelos aus, ne? Wie du dann die Schlangen auf den Schlangenhaken, es gibt ja verschiedene Schutzmaßnahmen, ne? Die man im Umgang mit Giftschlangen braucht. Erzähl doch mal, was hast du da so, den Schlangenhaken? Habe ich
ja. Genau, die Schlangenhaken hast du ja gesehen, die gibt es in allen Größen und Formen, weil wir halt auch verschiedene Schlangen haben.
Das ist quasi der verlängerte Arm.
Genau, das ist die Armverlängerung und das ist halt auch das Nummer 1 Werkzeug, das du immer benutzt.
Ja.
Du benutzt immer einen Schlangenhaken, um eine Giftschlange von A nach B zu transportieren oder rauszuholen und da ist der Umgang umso wichtiger, dass das sitzt
ja.
Und das auch geübt und trainiert wird. Dann haben wir natürlich für meine Speikobras die lustigen Helme, die du oben gesehen hast, die Gesichtsvisiere, weil Speikobras, wie der Name schon sagt, die spucken ihr Gift zusätzlich. Also sie können auch beißen, aber die spucken halt.
Merkst du das vorher, wenn die ansetzen zu
ja.
Spucken?
Also das, sie das, an? Das sieht man schon, aber teilweise geht das auch so schnell, wie ähnlich wie bei einem Biss, du könntest nicht ausweichen.
Okay.
Und dementsprechend benutzt man halt einen Gesichtsschutz. Wenn man jetzt zum Beispiel kleine Verletzungen an den Händen hat, weil man mal wieder von einem Baumpython gebissen wurde, dann zieht man sich zusätzlich noch Handschuhe an,
ja.
Damit eben dieses gespuckte Gift nicht in den Blutkreislauf kommt.
Und die spucken ja ganz gezielt Richtung Gesicht und Augen, ne?
Die spucken wirklich explizit ins Gesicht und auch auf die Augen. Und das mit einer sehr beeindruckenden Genauigkeit und über eine sehr große Distanz.
Was würde denn passieren, wenn du jetzt keinen Schutzhelm anhättest und das Gift würde jetzt in deinem Gesicht landen?
Also wenn es auf der Haut landet, passiert erstmal so gut wie nichts. Hm. Wenn es in den Augen landet, das muss fürchterlich brennen. Das ist mir selbst zum Glück noch nie passiert. Aber von den Berichten her muss es ein wahnsinnig starker Schmerz sein. Der Körper reagiert direkt mit Rötungen, Schwellungen, Tränen der Augen. Und daraus kann natürlich auch sehr leicht eine Panik entstehen, weil der Mensch reagiert sehr empfindlich darauf, wenn er was mit den Augen hat. Und es kann, wenn das nicht ausgespült wird, halt auch zu Hornhautverletzungen und bleibenden Schäden an der Hornhaut führen.
Mhm. Wie machen denn Schlangenbabys? Wie darf man sich das denn vorstellen? Also erstmal, wie erkenne ich, ob eine Schlange männlich oder weiblich ist?
Das erkennst du tatsächlich oft von außen gar nicht. Das ist nicht wie bei Vögeln, dass irgendwie das Männchen zum Beispiel super hübsch ist. Wir haben es oft, dass das Männchen kleiner ist, aber du weißt ja auch nicht, ob ich jetzt ein ausgewachsenes Tier vor mir. Und am besten bestimmt das Geschlecht natürlich ein Tierarzt oder jemand, der das mal gelernt hat. Ich persönlich kann es auch, und zwar über das sogenannte Sondieren. Dabei wird eine kleine Sonde, die ist stumpf, harmlos, dem Tier tut das nicht weh, an der Kloake in die Taschen, die da vorhanden sind, eingeführt. Und beim Männchen sind die Taschen etwas größer, weil da liegen die Penisse drin. Und beim Weibchen sind da nur ganz kleine Ansätze vorhanden. Mhm. Und dadurch, wie weit du mit der Sonde da reinkommst, weißt du dann, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist.
Ja, stell dir mal vor, du hast eine Schlange zu Hause und nennst den Horst 10 Jahre lang und dann stellt sich raus, das ist eine Regina.
Das ist mir mit meiner ersten Schlange passiert.
Ist so?
Ja.
Ach komm.
Er hieß nämlich ursprünglich Cassiopeia.
Und dann?
Und dann hat sich irgendwann nach Jahren rausgestellt, dass es ein Männchen ist. Und jetzt heißt er nur noch Cassio.
Ah, also ja, lustig, siehst du. Und sag mal, Schlangen häuten sich ja. Warum machen die das?
Tatsächlich häuten sich Schlangen, um zu wachsen. Es ist nicht wie bei uns, dass die Haut mitwächst, sondern die Haut ist komplett anders aufgebaut als bei uns. Und diese oberste Hornschicht wächst halt nicht mit. Und deswegen wird die neu gebildet. Und
du hast ja da auch eine Schlangenhaut. Da ist, weiß nicht, ob man das hört.
Ja, das hört man.
Das ist so wie Pergamentpapier oder
Wahnsinn.
Und die streift die sie. Wie kann man sich das denn, diesen Prozess der Häutung vorstellen?
Den Prozess der Häutung kannst du dir am besten vorstellen, indem du dir eine Brandblase vorstellst. Das klingt jetzt erstmal total komisch, aber bei einer Brandblase bildet sich ja auch eine Flüssigkeit.
Ja.
Und dann ist diese oberste Hautschicht, die diese Blase bildet, ist ja tot und die fällt halt auch irgendwann ab. Und nichts anderes macht die Schlange. Die Schlange stößt diese oberste Hautschicht ab und tut eine Lymphflüssigkeit zwischen ihre neue Hautschicht und die alte Hautschicht dazwischen fließen lassen und deswegen sind die Schlangen dann auch so milchig.
Ja, die sehen dann so blass aus.
Deswegen werden die dann so blass und die Augen werden so ganz milchig und sehen ganz komisch aus. Das ist die Flüssigkeit, die sich zwischen der alten und der neuen Hautschicht befindet. Und dadurch löst sie die beiden Häute voneinander, also die alte Hautschicht von der neuen Haut. Und dann irgendwann, wenn dieser Prozess fertig ist, wenn sie merkt, das hat sich komplett gelöst, dann wird diese Flüssigkeit erst wieder aufgenommen, weil die braucht die Schlange. Und dann reißt sie vorne die Haut auf und schlängelt sich daraus. So wie wir abends aus der Strumpfhose.
Und machen die das mit Publikum oder ohne? Also weißt du, was ich meine?
Das machen die tatsächlich am liebsten ohne Publikum.
So,
so wie wenn wir uns das sehen.
Sehr intimer Akt ist oder ein gefährlicher Akt.
Es ist natürlich, das Tier ist in dem Moment beschäftigt.
Ja.
Und somit ist es auch angreifbar.
Ja.
Das ist genau wie in der Zeit vorher. Wenn sie halt diese milchige Flüssigkeit überall haben, dann sehen die Schlangen zum Beispiel sehr schlecht. Und die verstecken sich in der Zeit und fressen auch meistens in der Zeit nicht, einfach weil sie alles vermeiden, was eine Gefahr darstellt. Also die Häutungszeit ist eine sehr empfindliche Zeit für die Schlange.
Häuten tun sich ja auch Spinnen.
Mhm.
Jetzt nehmen wir mal das andere Thema. Ich versuche ein bisschen drumherum zu kommen. Nein, Quatsch. Ich finde es wahnsinnig spannend. Du machst einen tollen Spinnen-Content. Wie viele Spinnenarten hast du?
Um die 1 Dutzend.
Okay. Unsere Telefone wissen ja immer alles, was wir so machen, ne? Und mein Telefon weiß wahrscheinlich, dass ich Spinnenphobikerin bin. Deswegen wundert es mich, dass ich deinen Content angezeigt bekommen habe bei TikTok. So bin ich nämlich auf dich auch gekommen.
Ich sag's dir, das war ein Zeichen.
Das war ein Zeichen. Da hast du irgendein Video zum Thema Spinne. Und normalerweise hätte ich direkt weiter gescrollt, weil ich kriege auch schon ganz, wenn ich nur darüber rede, ganz feuchte Hände über Spinnen, weil ich wirklich große Angst vor Spinnen habe. Es ist schon ein bisschen besser geworden über die letzten Jahre. Und dann fand ich das aber so faszinierend, weil du eine sehr angenehme Stimme hast und das ganz toll erklärst auch. Ne? Und dann hast du meistens die Tiere manchmal auf der Hand sitzen oder filmst dann in die Terrarien rein. Und was ich zum Beispiel ganz spannend fand, jede Spinne oder jede Spinnenart baut unterschiedliche Kokons oder Gespinste zusammen. Woran liegt denn das, dass das so unterschiedlich aussieht?
Das Gespinst von Spinnen, also das, was sie da als zum Beispiel ihre Höhle oder so bauen, ist an ihre Lebensweise in ihrem Habitat angepasst. Und dementsprechend sieht das halt auch bei jeder Art anders aus.
Ich kenne nur klassische Spinnennetze.
Genau, wir haben ja hier mehr so das klassische Spinnennetz, das entweder irgendwo mal in der Zimmerecke hängt, wenn man es denn da lässt, oder halt auch draußen im Garten findet man vielleicht mal das Netz einer Wespenspinne. Das ist eine klassische Radnetzspinne, das heißt, man hat dieses klassische runde Netz, wo die Spinne in der Mitte...
Über Halloween. Immer.
Genau.
Ja.
Was wir das ganze Jahr über wegwischen und an Halloween kaufen war es als Deko.
Eigentlich.
Und die Spinne sitzt wahrscheinlich in der Zimmerecke und denkt sich so...
Die arme Spinne, immer zur Halloween,
ja,
zu missbrauchen.
Ja.
Finde ich auch nicht so gut. Aber Spinnen, viele Menschen haben Angst vor Spinnen. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
Also ich habe ganz viele Fälle schon kennengelernt, wo es tatsächlich auch anerzogen war. Wo es zum Beispiel von Mutter an Tochter weitergegeben wurde. Das Kind sieht, die Mama kreischt jedes Mal, wenn sie eine Spinne sieht, dann wird das übernommen. Das ist ein Automatismus, bei ganz vielen Sachen greift und da natürlich auch. Aber es gibt auch die Theorie, dass es zum Teil bei Spinnen angeboren ist. Denn Spinnen ähneln ja sehr vielen Parasiten. So eine Zecke sieht jetzt nicht viel anders aus als eine Spinne.
Ja, stimmt.
Und so geht das mit ganz vielen Parasiten. Und daher würde es evolutionär vom Instinkt her Sinn machen, dass der menschliche Körper sagt, halt dich von diesen Tieren fern.
Ich weiß nicht, wo es bei mir herkommt, ehrlich gesagt. Mein Bruder hat schon gelacht, als ich ihm am Wochenende erzählt habe, wo ich hinfahre und dass ich vorhabe, mich heilen zu lassen, therapieren zu lassen. Spinnenkobie ist ja für ganz viele Menschen auch was ganz Belastendes und Schlimmes. Ne? Also ich war früher auch so, wenn ich irgendwo eine Spinne gesehen habe, bin ich wirklich schreiend aus dem Raum raus. Wie sollte man denn eine Spinne bestenfalls aus dem Haus entfernen?
Bestenfalls so, dass beiden, also der Person und der Spinne, nichts passiert. Weil so der Klassiker ist ja immer noch der Staubsauger.
Ja.
Und während ich verstehen kann, dass Menschen große, große Angst haben, ist der Staubsauger natürlich eine wahnsinnig brutale Methode, die vor allen Dingen nicht wirklich zum Tod der Spinne führt, sondern in allermeisten Fällen überlebt die Spinne das und sitzt dann schwer verletzt in dem Staubsaugerbeutel und versucht sich da mit drei Beinen, die ihr noch übrig geblieben sind, nach der Schleuderfahrt wieder aufzurichten und weiterzuleben. Und das ist natürlich auch keine schöne Lösung. Dementsprechend, es gibt verschiedene Hilfsmittel zu kaufen. Dann gibt es solche auch Armverlängerungen, solche Greifer, die gibt es regelmäßig im Supermarkt, aber auch online kann man die bestellen, die kosten auch nicht viel. Da hat man dann vorne quasi so ein kleines Gefäß dran, mit dem man das Tier sicher mit großem Abstand einfangen kann und dann nach draußen bringen kann. Man kann ja zur Not auch das ganze Teil erstmal rauswerfen, bis vielleicht der Nachbar oder der Partner vorbeikommt, der dann das Spinnchen da rauslässt.
Würde denn eine Spinne einfach so beißen?
Nein. Also eine Spinne beißt nicht einfach so. Eine Spinne beißt, weil sie Futter fangen will oder weil sie sich bedroht fühlt.
Vogelspinnen sind ja wahnsinnig im Kommen, habe ich so das Gefühl. Generell Terroristik, Schlangenspinnen sind in den letzten Jahren ja immer mehr zum Social-Media-Content auch geworden. Und du bist ja eine der ersten, wie nennen wir dich denn? Petfluencerin? Terroristik? Influencerin?
Im Endeffekt bin ich tatsächlich Influencerin im Bereich Terroristik. Petfluencer kommt so aus dem Amerikanischen und gilt für alle Influencer, die mit Tieren arbeiten. Es gab schon den Versuch, irgendwie Reptilfluencer zu etablieren. Yeah. Ich sag mal einfach, ich mache halt Social Media Content im Bereich Terroristik.
Und du hast ja angefangen damit, weil du so viele Fragen bekommen hast, ne?
Genau, ich habe so wie jeder andere auch gerne Fotos und Videos von meinen Haustieren gemacht. Nur waren das bei mir halt nicht Hund oder Katze, sondern Schlangen und Spinnen. Und wie das heutzutage so ist, teilt man das natürlich auf sozialen Medien. Und dann habe ich gesehen, erstens ist das Interesse da und zweitens gibt es ganz viele Fragen. Es gibt so viele Fragen, weil die Leute einfach nichts über die Tiere und die Haltung auch wissen.
Was ist denn die häufigste Frage bei Spinnen?
Also die häufigste Frage bei Spinnen ist, hast du keine Angst vor denen?
Nee.
Ja.
Also, weil sonst würdest du die Haut nehmen, ne?
Und dann denke ich so, nein, sonst würde ich hier nicht als Haustier halten.
Ja.
Ich halte doch kein Tier, vor dem ich Angst habe. Und die nächste Frage ist, bist du schon mal gebissen worden?
Von der Spinne?
Genau.
Bist du schon mal gebissen worden?
Nein. Ich wurde noch nie von der Spinne gebissen.
Von
allem,
Schlangen,
von allem anderen, von Geckos, von Schlangen, von Fröschen, von Schildkröten, aber nicht von der Spinne.
Du hast ja hier auch so eine kleine lustige Schildkröte.
Ja, den kleinen Claudius.
Kleinen Claudius. Was ist das für eine Art?
Das ist eine Großkopf-Schlammschildkröte.
Der ist so lustig. Du hast nämlich letztens ein Video gemacht, wo da war der noch ganz klein, ne?
Genau.
Und dann hat er den Mund so aufgerissen. Was wollte er damit sagen?
Geh weg. Der wollte mir drohen. Der wollte bedrohlich aussehen.
Okay.
Er hat's versucht.
Aber sehr, sehr faszinierend. So, pass auf. Spinnen. Wir zwei, also dein Freund war auch jetzt nicht so ein Spinnenfreund, ne?
Nee, der war kein Fan von Spinnen und trotzdem durfte irgendwann die erste Vogelspinne einziehen. Aber
es hieß ja, es soll nur
eine. Genau, es hieß dann ganz lange, wir haben eine Einspinnenregelung in diesem Haushalt. Und das hat auch 5 Jahre gehalten.
Okay.
Und dann sind es mehr geworden.
Ja.
Und mittlerweile hat das sich, glaube ich, einfach damit abgefunden und sich ergeben.
Okay, also Schlangen kann ich wirklich nachvollziehen. Faszinierende Tiere, Spinnen ist so ein bisschen schwierig.
Aber die riechen mit ihren Füßen.
Die riechen mit ihren Füßen. Ist das so?
Ja.
Merkt die Spinne jetzt?
Nein, die Spinne merkt nicht, wenn du Angst hast.
Okay. Lass uns noch ganz kurz, ich gucke hier schon die ganze Zeit die Spinnenhaut von einer Vogelspinne an. Mein Puls ist bei 77, geht noch. 79, hier, guck, hört dir je mehr. Lass uns doch mal über die schwarze Witwe sprechen, denn die schwarze Witwe, faszinierende Spinnenart, hat aber den schlechtesten Ruf.
Die hat den schlechtesten Ruf, das schlimmste Image von allen Spinnen.
Ja.
Und dabei ist sie eigentlich nur ein süßer kleiner Tollpatsch, der sehr gutmütig ist.
Vielleicht, weil die ihre Männchen aufisst.
Ja, das machen fast alle Spinnen. Man weiß es nur nicht von den anderen.
Ach komm, echt?
Ja. Also das ist tatsächlich kein Phänomen, das der schwarzen Witwe zugeschrieben werden kann.
Ja.
Weil das ganz, ganz viele Spinnen machen. tatsächlich, weil das einfach ein natürlicher Instinkt ist. Das Weibchen hat sich jetzt erfolgreich gepaart und wird in der Zukunft sehr anstrengend für sie ganz viele Eier legen und Kokons bauen. Und dafür braucht sie natürlich jede Energie und Nahrungsquelle, die sie finden kann. Und wenn dann halt gerade dieses leckere Männchen vor ihrer Nase sitzt, der kann doch schon Nein sagen.
Ja, ist halt doof, wenn du als männliche Spinne wiedergeboren bist, gell?
Das ist halt nicht die beste Wahl.
Die giftigsten Spinnenarten gibt es ja in Australien, ne?
Genau, eine der wirklich für Menschen auch gefährlichen Spinnenarten ist die Sydney-Trichternetzspinne. Davon vor allen Dingen die Männchen. Und die sind aber wirklich nur in Australien. Also da kann ich jeden da draußen beruhigen. Die gibt's auch nicht im Hobby. Also die werden nicht von uns hier irgendwo gehalten. Das heißt, keinem von uns kann so eine abhauen und kommt demnächst zu euch ins Wohnzimmer und beißt euch in den großen Zeh. Das wird nicht passieren. Sondern die sind in Australien und die bleiben auch dort.
Okay, und Spinnen sollte man auch in einem Terrarium halten, ne? Also die laufen nicht so.
Nee, die laufen so nicht. Es gibt eine Ausnahme tatsächlich.
Ja.
Das sind asiatische Radnetzspinnen. Die kann man, weil die standorttreu sind, wie die deutsche Wespenspinne. Die sitzen halt in ihrem Radnetz. Die kann man tatsächlich frei im Raum halten. Das machen manche Leute in ihren Terrarienzimmern, weil die dann da halt auch Fruchtfliegen und Co. wegfangen. Okay. Aber die durchschnittliche Spinne, jetzt zum Beispiel jede Vogelspinne, die hält man im Terrarium.
So. Liebe Lilith, ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal mit der Spinne und mir. Du hast eine Spinnenhaut mitgebracht.
Ich habe dir mehrere Spinnen heute mitgebracht.
Okay, super, guck mal hier, mein 97. Ich bin schon bei 97 Puls.
Komm, unser Kameramann mal.
Nur wenn ich drüber nachdenke. Ich hab so schwitzige Hände. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was ich gerade durchmache. Ich habe mir das ja lange überlegt, ob ich dich fragen soll, ob wir das versuchen. Und guck mal, 102.
Wow.
Bin schon.
Aber du schaffst das.
Ich schaff das, okay. Also wir fangen erstmal mit einer Spinnenhaut. Wie oft häutet sich so eine Spinne? Also wahrscheinlich ähnlich wie bei Schlangen, weil sie rauswächst aus ihrer Haut.
Genau, Spinnen häuten sich genau wie Schlangen, weil sie wachsen wollen. Und genau wie Schlangen häutet sich das Spinnenbaby häufiger als die erwachsene Spinne, weil die halt dann viel schneller wachsen am Anfang. Und dementsprechend hat man dann ganz viele kleine Babyhäute, die langsam größer werden. Und wenn die Spinne dann groß ist, dann häuten sich die Weibchen nur noch bei Vogelspinnen einmal im Jahr, wenn überhaupt. Und die Männchen häuten sich nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann sind sie geschlechtsreif und dann war's das leider.
So, okay. Wir fangen erstmal mit einer Haut an, ne? Also mit einem übergeblieben. Oh Gott.
Du machst einfach so von oben da drauf.
Okay, also mein Ruhepuls ist eigentlich, also ich würde sagen, Ruhepuls ist normalerweise so um die 60, ne? Also es wird schon ein bisschen. Okay. So, ich hab's. So spitzige Hände, okay, alles klar.
Ich habe dir hier natürlich auch verschiedene Exemplare mitgebracht. Einmal ein ganz großes, ein mittleres und ein eher kleineres.
Okay.
Das sind alles heute von verschiedenen Vogelspinnen. Die hier hast du unten auch schon gesehen.
Ja.
Das ist nämlich eine Haut von Gloria.
Ach, Gloria, die ist nicht so nett, ne?
Genau, die ist nicht so nett, aber ihre Haut ist natürlich 100% harmlos.
Okay.
Die ist ganz weich, wie das weichste Welpenfell.
Ah, ist wirklich weich.
Ja.
Puls 208 geht noch.
Ganz flauschig, ganz weich.
Das ist schon ein bisschen, ja, also Wahnsinn. Also ist wirklich super, super weich.
Richtig
mal hier, jetzt geht er wieder runter. Der
ist richtig plüschig.
Ja. Und man sieht auch die Zähne noch.
Ja,
ne?
Man sieht hier die Zähne. Es wird alles mitgehäutet bei der Spinne.
Also ich sag mal, wenn die jetzt beißen würde, das würde auch
das beten. Würde, glaube ich, ziemlich wehtun. Allein aufgrund der Größe.
Ja.
Und wenn du die Füße anfasst, dann merkst du auch ganz vorsichtig an der Spitze die Häkchen.
Ja.
Häkchen.
Ja.
Genau, damit halten sie sich an der menschlichen Haut fest.
Aber merkt man das?
Ja, aber das fühlt sich genauso an, wie wenn du es jetzt hier anfasst. Okay. Mehr ist es nicht.
Okay. Ich habe hier, guck, siehst du meine Hände, wie schwitzig die sind?
Und die kommen natürlich auch in allen Farben.
Und Formen.
Und Größen.
Ja. Also.
Aber es sind alle gleich weich.
Oh. Ja, okay, die bewegt sich ja nicht, ne?
Das bewegt sich ja nicht.
Ist schon mal ein großer Fortschritt, eine Spinnenhaut anzufassen. Okay, ich wäre bereit.
Und es sind ganz weich.
Ist super weich, ja.
Ja.
Also die Farben sind auch faszinierend. Und warum hat denn jetzt eine Vogelspinne so die Haare hier so dran? Wie sind denn die?
Zur Umgebungswahrnehmung. Also damit werden zum Beispiel, Spinnen hören ja nichts,
ja.
Aber sie nehmen Vibrationen wahr. Und über diese Haare können sie halt die feinsten Schwingungen in der Luft wahrnehmen. Mhm. Also darüber, die weiß schon, dass du in den Keller runterkommst zum Beispiel,
ja,
wenn du nur die Treppe vorne runterläufst. Okay. Nimmt sie schon die Schwingung darüber wahr. Und irgendwo hier dazwischen, das ist für unser menschliches Auge nicht unterscheidbar, sind Haare, mit denen Duftstoffe aufgenommen werden und verarbeitet werden. Deswegen sage ich immer aus Spaß, die riechen mit ihren Füßen,
ja,
weil die irgendwo hier im unteren Segment Haare haben, mit denen sie halt Duftstoffe verarbeiten. Und deswegen gehen die zum Beispiel auch eigentlich recht ungern auf menschliche Haut, weil wir scheinen für die nicht gut zu riechen.
Okay, ja, ist mir recht. Wie viele Augen hat eine Spinne?
Das ist abhängig, ja, tatsächlich. Und es gibt ja die berühmte Sechs-Augen-Sandspinne. Mhm. Da sagt das der Name schon. Und natürlich haben die dann auch unterschiedlich gute Sehkraft.
Ja.
Springspinnen haben zum Beispiel mit die beste Sicht.
Das sind diese kleinen Süßen, gell? Oh, also die finde ich ja auch ganz süß. Und sag mal, was ist denn der Unterschied zwischen einem Weberknecht und einer Spinne?
Ein Weberknecht ist ein Insekt, das ist tatsächlich keine Spinne. Weberknechte werden immer mit großen Zitterspinnen verwechselt.
Ja.
Große Zitterspinnen sind diese langbeinigen, dürren Teile, die gerne mal in der Zimmerecke hängen.
Ja, da habe ich eine zu Hause, ich habe die Olga genannt.
Das ist Olga, dann ist ja Olga eine große Zitterspinne.
Ja.
Die sind super toll.
Die hat auch gezittert.
Das ist Verteidigungsmechanismus. Du hast die Angst gemacht.
Nee, die hängt, also eine hängt bei mir an der Dusche, mhm, und ich habe halt geduscht.
Ja, dann hat sie sich dann bei euch rein.
Und dann hat, ja, also dann hat das Ganze, darf ich so, was ist mit dir los? Ist ja in Ordnung, ich lasse dich in Ruhe. Also soweit bin ich schon, dass ich eine Spinne in meiner Dusche dulde.
Sehr gut. Und die Olga, die hatte halt ein bisschen Angst davor, dass du geduscht hast. Das ist ja auch gefährlich für sie. Sie könnte ja auch weggespült werden.
Ja.
Und deswegen hat sie gezittert. Die Olga hält dir übrigens sowohl Hauswinkelspinnen als auch Nosferatu-Spinnen fern.
Nosferatu-Spinnen ist ja auch so böse, böse, böse.
Die sind genauso harmlos wie jede andere Spinne auch.
Okay.
Sie verbreiten sich halt in Deutschland momentan rasend schnell. Und gerade jetzt, wo es kalt wird, kommen die natürlich auch rein, wie alle anderen Spinnen auch, weil sie es gerne warm haben wollen bei uns.
Gibt es ein natürliches Mittel gegen Spinnen? Ich habe mal gehört, Lavendel.
Man kann das ausprobieren. Schaden tut's nicht, solange man den Geruch selbst mag. Aber es ist keine Garantie. Okay. Also es gibt genug Spinnen, die interessiert das überhaupt nicht und die kommen dann trotzdem rein. Das Beste ist, wenn man sie halt einfach sein lässt.
Okay, Lilith, ich bin bereit. Ich höre eine Spinne auf meiner Hand. Oh Gott. Oh, so. Du hast es drauf, ja?
Ja. Yeah.
Du filmst das schon?
Ich film.
Irgendein Tipp? Also wir sind
beide drauf.
Wir sind bei 120. Hast du irgendeinen Tipp noch für mich?
Stillhalten?
Ja.
Und sobald du sagst, es geht nicht mehr, komme ich und ich nehme sie dir runter. Ich nehme sie dir sofort weg.
So, so oder so?
Wie du möchtest. Ich zeige sie dir vielleicht erstmal. Ja. Okay. Ich habe nämlich ein ganz hübsches Mädchen hier ausgesucht.
Ja.
Das ist auch eine ganz liebe. Die schläft jetzt. Die müssen wir jetzt erstmal wecken.
Hallo Mäuschen.
Mach raus. Ja, ist ja gut.
Hm?
Das ist, sie reagiert ungefähr so, wie wenn man mich morgens weckt. Mhm. Kann man ihr jetzt nicht verübeln, ne?
Hallo, Schatz.
Und hat die einen Namen?
Möchtest du ihr einen Namen geben?
Wir nennen sie, es ist ein Mädchen, ja?
Ja, sie ist ein Mädchen.
Dann nennen wir sie nach der Freundin von meinem Bruder Diana.
Diana. Dann ist das jetzt Diana.
Gut.
Hm? Jetzt siehst du sie einmal bei mir, wie sie läuft.
Mhm.
Und jetzt siehst du dieses Tapsen, es sieht ein bisschen aus, als würde sie stolzieren.
Ja.
Das liegt daran, dass ihr der Geruch nicht gefällt.
Ah, okay.
Dass sie das nicht mag.
Okay. Und dass sie die Beine so...
Das ist Fühlen und
okay.
Umgebungswahrnehmung.
Oh, mein Puls ist bei 90. Okay, der ich darf nicht vergessen, 127 ist der Puls. Okay, ja.
Aber es geht.
Es geht.
Und sie läuft einfach nur über dich drüber und guckt, wo sie ist.
Mein Puls ist unter 100, jetzt ist er wieder 100. Aber ich hätte ehrlich gedacht, dass ich viel, viel höheren Puls...
Das gibt's doch gar nicht. Ich habe eine Spille auf der Hals. Oh,
das ist geschaut.
Krass.
Nee, einmal will ich noch. Krass. Und die hat jetzt zwei Augen, ne?
Die hat noch ein paar mehr Augen, aber ja, du siehst halt die zwei Hauptaugen.
Das gibt's doch nicht. Okay, schaut.
Hallo.
Ich bin gar nicht schlimm.
Nee, überhaupt gar nicht.
Was? Und soll ich dir was ganz Lustiges verraten? Weißt du, was ich mache, wenn ich dich nicht mag?
Nee.
Dann werbe ich mit meiner Kaki.
Echt? Ach komm. Wie macht die das?
Dann stellt sie ihren Hinterleib auf.
Ja.
Und weil das kommt hier hinten raus, da wo auch die Spinnenseite rauskommt, dann stellt sie den wirklich so einen 90-Grad-Winkel von sich weg. Und dann siehst du, wie das einmal so Schwung holt wie so ein Katapult. Und dann schmeißt sie mit Kaki nach dir.
Ja, recht hast du. So, ich mache jetzt mal mein Pulsmessgerät ab, weil ich, also schwitzig bin ich immer noch, aber
das macht mehr. Also ich hätte mir das jetzt wirklich schlimmer vorgestellt.
So, mein lieber Bruder Carsten, du hast leider deine Wette verloren.
Ja.
Sagen, weil, oh, ist das, das gibt's doch nicht. Also an alle Spinnenphobiker.
Das hätte ich nicht gedacht.
Also dass das, wie soll ich denn sagen?
Kleine kapsige Füße.
Das ist total niedlich.
Mhm.
Also die Größe geht ja auch noch, ne? Finde ich.
Ja.
Wenn du jetzt mit so einem Riesenteil hier um die Ecke gekommen wärst, weiß ich auch nicht, wie ich darauf reagiert hätte, aber ganz weich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich geheilt bin, aber es ist ein großer, es ist
vor allen Dingen nachweislich ein ganz großer Lernprozess, der jetzt in Kraft tritt in deinem Hirn.
Ja.
Weil der Mensch am besten lernt, wenn er etwas selbst fühlt und erlebt und mit möglichst vielen Sinnen wahrnimmt.
Ja.
Und das tust du ja gerade.
Ja.
Und dein Gehirn hat gerade die Chance, das neu zu lernen. Diese Erwartungshaltung mit einer Ist-Erfahrung zu überschreiben.
Man hat sich kurz erschreckt.
Und das ist ganz, ganz wertvoll, wenn man Ängste bekämpfen will.
Ja. Oh, ich danke dir so sehr, dass du das möglich gemacht hast, weil ich bin ganz roh. Aber ich gebe sie dir jetzt mal zurück. Wir machen gleich noch ein paar Fotos, aber ich habe mich getrauft. Guck mal, die will gar nicht weg von mir. Und dass sie jetzt da so...
Ja, jetzt hat sie eben so leicht ihren Körper abgesenkt. Jetzt hat sie eine Ruheposition.
So. Find ihn jetzt nicht so schlecht, ne? Bei mir.
Ja. Find die jetzt, glaube ich, ganz gut.
Das gibt's. Also, ich hätte das nie
gedacht. Und ich habe immer noch schwitzige Hände.
Natürlich.
Aber es ist wirklich ganz, ganz anders. Und ich glaube auch, das Gespräch mit dir, das Spinnen einfach nicht beißen. Ich glaube, davor hatte ich auch so Angst. Dieses unkontrollierte...
Oder man hört ja manchmal so, man verschluckt Spinnen nachts.
Das ist zum Beispiel auch Quatsch. Das werde ich auch ganz oft gefragt, ob es denn stimmt, dass wir bis zu 8 Spinnen im Jahr im Schlaf verschlucken. Als Vogelspinnenhalter, der natürlich keine Berührungsängste hat, kann man sich gerne mal so eine Spinne vor den Mund halten. Ja. Allein wenn ich jetzt sie hier anatmen würde, würde sie losrennen.
Ja.
Weil sie das total unangenehm finden, angepustet zu werden. Weil sie das ja mit ganz vielen tausend Haaren an ihrem Körper wahrnehmen. Und die würden niemals freiwillig in einen menschlichen Mund krabbeln.
Aber warum, wo kommen denn solche Geschichten her?
Natürlich kann es immer mal passieren, dass eine Spinne nachts auf Wanderschaft geht. Und natürlich kann es auch passieren, wenn die halt im Schlafzimmer ist, dass die über einen drüber läuft. Das kriegen wir ja normalerweise nicht mit.
Ja.
Und wenn wir es dann mitkriegen und mit einer Spinne im Gesicht wach werden, dann entsteht ganz schnell dieses, oh, die war in meinem Gesicht, ich hätte die beinahe verschluckt. Dabei wäre das niemals passiert.
So, ihr Lieben, ich habe mich getraut. Bietest du das in Zukunft jetzt auch an? Ja. So,
ich glaube, ich muss mir das wirklich mal überlegen. Ich werde das wirklich sehr, sehr oft gefragt. Und ich finde es auch wirklich sehr schade, wenn Leute dadurch in ihrem Alltag eingeschränkt werden.
Ja.
Weil wirklich eine ernsthafte Angst ist, was...
Also ich habe früher die Räume nicht betreten.
Ja.
Ich musste jemanden holen. Und das ist aber übers... Ich denke mal, je älter ich geworden bin, ein bisschen schon besser geworden. Und auch, glaube mein Urlaub in Peru hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, weil wir ja da Taranteln im Dschungel gesehen haben. Aber... Ich konnte nie, wenn ich wusste, es ist eine Spinne irgendwo in meinem Schlafzimmer, habe ich da auch nicht mehr geschlafen, ne? Bis sie weg ist.
Das kann halt wahnsinnig belastend und auch einschränkend sein.
Ja.
Und das finde ich natürlich super schade, egal welche Angst es ist. Und ja, ich habe das große Glück, ich hatte nie Angst vor den Tieren, aber trotzdem nehme ich das natürlich ernst. Und ich freue mich riesig, wenn ich dabei helfen kann.
Also mir hast du auf jeden Fall geholfen, was das angeht. Ich hätte das nicht gedacht. Und auch cool, wie entspannt euer Hund da so, ne?
Ja.
Der ist das gewöhnt, ne?
Der ist das gewohnt.
Ja. Und ich finde das auch so interessant, dass sie jetzt einfach auf meinem Arm einfach nur da so sitzt.
Ja, die sitzt jetzt einfach da und guckt sich das Ganze einfach mal an und ruht sich aus. Spinnen machen ja jetzt in ihrem Alltag auch nicht so unterlich viel. Die haben ja auch keine Wäsche, die sie waschen müssen.
Nee, die machen nicht viel, ne? Die hängen meistens irgendwo rum.
Ja, die sitzen entweder in ihrem Nest oder in ihrem Gespinst, je nach Art halt. Und das war's.
Du darfst sie wieder nehmen. Das hat sie gemerkt.
Ja,
hat sie gesagt, nein, ich möchte noch weiter krabbeln. Oh mein Gott. Oh, ich habe es überlebt. Wir machen gleich mit der süßen kleinen
Maus. Ja, natürlich.
Los, auf jeden Fall. Das muss ich festhalten, weil das glaubt mir einfach keiner. Meine liebe Lilith, ich habe dich ja gebeten, dir ein Artenschutzprojekt auszusuchen, weil Wolfsblute unterstützt mit jedem Podcast nämlich ein Artenschutzprojekt mit 150 Euro. Und welches Artenschutzprojekt hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir die ZGAP ausgesucht. Das steht für die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Artenschutz für bedrohte, unbekannte Arten. Und das entspricht natürlich genau dem, was ich im Endeffekt mache. Ich kläre die Leute über Tiere auf, über die sie vielleicht noch gar nichts oder nur sehr wenig wissen. Und die ZGAP betreibt Artenschutz für solche Tiere.
Und wir stellen euch die ZGAP jetzt noch einmal genauer vor.
Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, ZGAP, ist eine bedeutende Non-Profit-Organisation, die sich dem Schutz bedrohter Tierarten und deren Lebensräumen widmet. Die ZGAP verfolgt das Ziel, die Artenvielfalt weltweit zu bewahren und setzt sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung ein. Drei kurze Fakten über die ZGAP. Erstens, Schutzprojekte. Die ZGAP initiiert und unterstützt konkrete Artenschutzprojekte, die sich auf die Erhaltung und Wiederansiedlung gefährdeter Arten konzentrieren. Dazu gehören Maßnahmen wie Zuchtprogramme in zoologischen Einrichtungen und Habitatschutz. Zweitens, Forschung. Die Organisation betreibt wissenschaftliche Forschung, um die Lebensbedingungen bedrohter Arten zu verstehen und effektive Schutzstrategien zu entwickeln. Sie sammelt Daten, die für den Artenschutz von entscheidender Bedeutung sind. Drittens, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. ZGAP engagiert sich in der Aufklärung der Öffentlichkeit über den Artenschutz. Durch Informationsveranstaltungen, Workshops und Publikationen sensibilisiert die Gesellschaft für die Bedeutung der Artenvielfalt und die Herausforderungen, denen diese gegenübersteht.
So, liebe Lilith, wie war es so für dich?
Ich fand's absolut wundervoll.
Ich bin sprachlos. Das erlebt man sehr selten, dass Franzi Knaumgeil sprachlos ist. Ich danke dir sehr, dass du mir so einen tiefen Einblick hier in deine Welt, in deine Faszination für diese Schlangen, Spinnen, exotischen Tiere gegeben hast. Ist ein ganz warmes, wohliges Zuhause, was du hier hast. Und du hast mich wirklich heute sehr überrascht mit der Spinnengeschichte. Ich hätte es vorher nicht gedacht, dass ich eine Spinne auf die Hand nehme. Ich finde, ich habe mich gut geschlagen.
Ja, du hast dich wundervoll geschlagen. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich.
Also Wahnsinn, ich bin, ja, und vielleicht wird einfach Spinne Olda mein neues Haustier. Man weiß es einfach nicht, ne? Vielleicht komme ich auch irgendwann mal auf die Idee, mir Schlangen und Spinnen anzuschaffen. Wobei, ich habe ein Pferd und einen Hund. Ist jetzt nicht so schlecht für den Anfang.
Ist doch ein guter Anfang.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass wir mehr Ängste und Vorurteile mit Wissen und Aufklärung ersetzen.
Und dass mehr Menschen wie ich vielleicht an ihrer Angst arbeiten auf, ne?
Ja.
Also das hat heute wirklich Klick gemacht bei mir. Vielen Dank.
Das freut mich.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und habt ganz viel zum Thema Schlangen, Spinnen und exotische Tiere gelernt. Und ich kann euch wirklich die Lilith Social Media Content ans Herz legen. Lilith's Colorful Garden heißt du auf beiden Social Media Konten.
Überall findest du mich unter dem Namen.
Also Lilith's Colorful Garden findet ihr bei TikTok, Instagram. Guckt mal rein. Sie macht wahnsinnig tolle Videos zum Thema Schlangen, Spinnen, Hundertfüßler, Echsen. Ja, alles, was sie hier zu Hause bei sich wohnen hat. Leute, ich bin fix und fertig mit den Nerven, komplett nass geschwitzt, aber auch ein bisschen stolz auf mich. Ich habe mich getraut, eine Vogelspinne auf die Hand zu nehmen. Ein wahnsinnig aufregendes Erlebnis. Okay, eine Spinne wird wohl als Haustier so schnell nicht bei mir einziehen,
Aber trotzdem war es eine super coole Sendung und ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Schaltet unbedingt wieder ein, wenn es heißt Wolfsblut, tierisch echte Geschichten.
Wolfsblut, tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.